Der Mensch, der seine Freiheit genießt, der sich selbst seine Zwecke setzt, hat sich darin damit folglich in der staatlich vorgegebenen Welt von Pflichten und Rechten einzurichten. Das führt zu einer ersten Merkwürdigkeit demokratischer Herrschaft. Diese erste Merkwürdigkeit demokratischer Herrschaft besteht darin, dass paradoxerweise dem erlaubten Willen der Leute der erlaubte Wille der Leute auf einem Herrschaftsverhältnis gründet. Das heißt nichts anderes, als dass die Paradoxie festzuhalten ist, dass in der demokratischen Freiheit Zwangsgewalt und Freiheit zusammengehören. Sich nicht ausschließen, sondern zusammengehören. Und zwar, wie man sehen wird, kapitalistisch notwendig. Es verhält sich also nicht so, dass mit der Herrschaft, wo es Herrschaft gibt, Freiheit durchgestrichen sei, dass es also keine Freiheit gebe, wie es viele Linke behaupten. Und umgekehrt verhält es sich nicht so, dass da, wo Freiheit herrscht, es keine Herrschaft geben kann, wie bürgerliche Ideologen es sagen. Das ist in der Tat die entscheidende Frage, die es zu klären gilt. Die Auflösung dieses Paradoxons, dieses Zusammengehens von Freiheit und Zwang, einer erlaubten Freiheit, die auf Herrschaftsverhältnissen basiert. Wie geht es zusammen? Zunächst einmal geht es zusammen in der Konstitution eines jeden Bürgers als Rechtsperson. Als Rechtsperson, die sich als Dürfer und Müsser auf seinen eigenen Willen zu beziehen hat. Und die Bürger funktionieren auch als Rechtspersonen, wenn sie sich, das kann man am eigenen Leibe nochmal nachvollziehen, wenn sie sich von morgens bis abends fragen, ob sie dürfen, was sie wollen, oder schon gar nicht mehr fragen, ob sie das eigentlich dürfen, was sie wollen, weil sie wissen, was der Inhalt ihres erlaubten Willens zu sein hat. Und erst jener Mensch ist ganz zum mündigen Bürger geworden, bei dem sich jedes Wollen, jedes besondere individuelle Interesse ganz ins Dürfen verflüchtigt hat. Genauso gibt es die Freiheit als staatlich Beaufsichtigte. Und genauso funktioniert sie hierzulande, gegründet auf demokratischer Herrschaft. All das bleibt so inhaltslos nicht stehen, sondern hat ganz bestimmte Inhalte, auf die der Mensch in der Wahrnehmung dieser Freiheiten verwiesen ist. Und diese Inhalte sind fürs Erste dem Zusatz von Artikel 2 zu entnehmen. Der Zusatz hieß ja, also freie Entfaltung der Persönlichkeit, sofern er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt oder in der volkstümlichen Ausdrucksweise, meine Freiheit endet dort, wo ich die Freiheit des anderen beschränke. Was heißt das? Der Staat will mit diesem Zusatz nicht etwa den Aufstand gegen seine verfassungsmäßige Ordnung verbieten. Keinen Bürgerkrieg oder Klassenkampf. Also keine Fundamentalangriffe auf seinen ganzen demokratischen Freiheitsstall. Hier ist nicht davon die Rede, wie der Staat mit seinen Feinden umzugehen gedenkt. Gegen Angriffe von dieser Seite hat er in ganz anderer Weise mit Sicherheitsapparaten vorgesorgt und nicht mit Freiheitsartikeln. Hier bestimmt er mit diesem Zusatz vielmehr die Freiheit inhaltlich näher, die er seinen Bürgern gewährt, die sich bei ihm einrichten. Er verkündet, dass die Freiheit dort endet, man kann auch sagen, erst dort endet, wo sie ihresgleichen, die Freiheit des Mitbürgers, beschneidet. Erst dort sagt der Staat, muss ich eingreifen mit meiner hoheitlichen Gewalt. Erst dort, wo sich im alltäglichen Freiheitsgebrauch Kollisionen zwischen den Bürgern ereignen. Und die scheinen sich zu ereignen. Und daran liegt die nächste Merkwürdigkeit demokratischer Freiheit. Kaum sind die Bürger ermächtigt, sich ganz um sich zu kümmern, werden sie von ihrer Obrigkeit erneut per Grundgesetz darauf aufmerksam gemacht, dass sie in der Verfolgung der ihnen erlaubten Anliegen ständig anderen Bürgern in die Quere kommen und damit deren erlaubte Freiheit beeinträchtigen. Es ist folglich zu vermuten, ist diesem Zusatz des Artikels 2 zu entnehmen, dass sie recht prinzipiell die Bürger mit ihren alltäglichen Anliegen einen sich ausschließenden, einen von gegensätzlichen Interessen geprägten Bezug aufeinander haben. Und ganz offensichtlich können sie auch gar nicht anders in der freien Verfolgung ihrer alltäglichen Anliegen, als zugleich immer die Schädigung anderer zu betreiben. Natürlich nicht als Zweck. Kein Mensch macht es als Zweck. Aber schon im Resultat. Und zwar in einem Umfang und mit einer Wucht, die es erfordert, das im Grundgesetz zu fixieren und im Grundgesetz gleich die härtesten Drohungen dagegen gleich dreifach auszustoßen. Die Kollisionen schließen Rechtsbruch ein, verstoßen damit zugleich gegen die Grundordnung dieser Gesellschaft und gegen das hier herrschende Sittengesetz. Diese Kollisionen sind also alles andere als ohne, nebensächlich und auch nur gelegentlich. Sonst würden sie diese Rolle im Grundgesetz gar nicht haben. Und noch etwas ist daran als merkwürdig festzuhalten. Diesen Zustand, den er damit in Artikel 2 formuliert, permanent stoßen die aufeinander. Gibt es Kollisionen? Beschränken sie sich in der Freiheit wechselseitig? Diesen Zustand stellt der Staat nicht etwa ab. Er macht sich nicht auf und fragt, woran liegt denn das? Was ist denn der Grund dafür? Das müssen wir doch beseitigen, ist doch ein unhaltbarer Zustand. Also er beseitigt nicht die Ursache dieses gesellschaftlichen Verhältnisses, in dem die Bürger bei der Verfolgung ihrer Anliegen, die der anderen bestreiten bzw. denen in die Quere kommen, sondern er errichtet für die wechselseitige Betätigung dieser Freiheiten eine Grenze. Damit schützt er übrigens nicht die Interessen der jeweiligen Bürger, aufgepasst, sondern deren Rechte, soweit sie nicht die Rechte anderer Bürger verletzen, heißt es. Nicht soweit es nicht die Interessen anderer Bürger. Da kommen die Interessen schon gleich nur in Form von Rechten vor, die da verletzt werden. Dieser Unterschied ist erheblich. Dieser Unterschied ist deswegen erheblich, weil, das will ich gleich noch näher verfolgen, aber erstmal kann man sagen, damit ist klar gemacht, dass es offensichtlich dem Staat darauf ankommt, Rechtsverletzungen zu verhindern, die für ihn was ganz anderes sind oder auch nicht als Interessensverletzungen. Ich halte aber erstmal, ehe ich das noch genauer ausführe, fest, was bislang gesagt worden ist. Jeder darf seine Persönlichkeit frei entfalten. Übrigens heißt dieser Artikel 2 auch unter Juristen Handlungsfreiheit. Jeder ist also seines Glückes Schmied. Die Betätigung dieser erlaubten Freiheit, zweitens, schließt offenkundig permanent Kollisionen zwischen den Bürgern ein, welche die verfassungsmäßige Ordnung stören. Weswegen drittens alle in der Verfolgung ihrer Interessen an Rechte und Gesetze gebunden sind, welche Maßnahmen an der verfassungsmäßigen Ordnung natürlich nicht an Interessen der Leute, sondern an der verfassungsmäßigen Ordnung. Also der Artikel 2 macht schon ganz klar, seine Ordnung schützt der Staat, wenn er der freien Entfaltung der Persönlichkeit diese Vorschrift macht. Nichts ist mit dem Staat als einem uneigennützigen Friedensstifter zwischen Leuten, die sich ins Gehege kommen. Nein, seine staatliche Ordnung, sein Rechtssystem schützt er damit. Er sagt also nicht, geht euren Interessen frei nach, von wegen, sondern setzt euer Interesse im Rahmen, euer frei gewähltes Interesse, unterstrichen, frei gewähltes Interesse, im Rahmen der von mir per Recht gesetzten Bedingungen frei durch. Welche Bedingungen sind das? Es kann jetzt eigentlich kein allzu großes Geheimnis mehr sein, um welche Ordnung es sich handelt, von der dieser Artikel 2 redet, handelt, ohne von ihm zu reden, und wie die Rechte aussehen, welche Bedingungen für die in der freiheitlichen Betätigung beachtet werden müssen, welche Bedingungen der Interessenverfolgung gesetzt sind. Es kann sich nur um eine Ordnung handeln, in der, ich sage es erstmal negativ, die gesellschaftliche Reproduktion, also alles, was zum Leben der Menschen gehört, nicht in einer arbeitsteilig einvernehmlich geregelten Produktion zur Herstellung aller gesellschaftlich benötigten Güter, Lebensmittel aufgeht. Da wäre die Interessenverfolgung gerade keine Anhäufung von Kollisionen, sondern es muss sich um eine Ordnung handeln, in der Interessen permanent gezügelt werden müssen durch staatliches Gesetz. Erste und oberste Bedingung dabei ist, die Freiheit der Interessenverfolgung ist gebunden an Artikel 14, an das Privateigentum. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Nur als Privateigentümer darf der Mensch hier seine Interessen frei verfolgen. Und das heißt, so wie er über Privateigentum verfügt, was einschließt natürlich auch, ob er über welches verfügt, was heißt das? Was heißt das? Die freie Interessenverfolgung ist ans Privateigentum als seiner Bedingung verknüpft, gebunden. Beginnt man mal ganz elementar, da muss man festhalten, der Mensch, der seine Persönlichkeit entfalten will, hat Bedürfnisse. Der braucht Zugang zu Lebensmitteln im weitesten Sinne, die will er sich verschaffen, und das darf er hierzulande tatsächlich. Und irgendwie wird er das ja wohl auch müssen. Er hat obendrein dabei auch eine ziemliche Auswahl, stößt mit diesem staatlich erlaubten, zur freien Entfaltung seiner Person gehörigen Anliegen, also erstens, auf eine Fülle von zur Schau gestellten, einem sich ziemlich aufdrängenden Überfluss an Lebensmitteln in allen Farben, Größen und Qualitäten. Nina Hagen hat gesagt, alles so schön bunt hier, als sie rüber machte. Das ist klasse. Aber zweitens stößt er dabei, wenn er auf diese Masse an bunten Gebrauchswerten stößt, auf die lizenzierte Freiheit eines anderen Eigentümers. Nämlich des Eigentümers, der das Zeug verkauft. Und das ist dann schon weniger erfreulich. Denn der bietet ihm zwar den ganzen Warenplunder an, darf ihm aber den Zugang zu diesem Reichtum verwehren, wenn der Mensch mit nichts anderem als mit eben nur seinem Bedürfnis daherkommt. Schnell erfährt er dann, so schiebt sich nichts, weder mit guten Argumenten, noch mit offensichtlicher Bedürftigkeit lässt sich dem Warenverkäufer ein Lebensmittel entlocken. Und wer einfach den Pullover aus dem Regal nimmt und ihm, etwa weil ihn friert, anzieht, ihn also seiner gebrauchswertmäßigen Bestimmung zuführt, der erfährt schnell handfest, was es mit der erlaubten freien Befriedigung seiner Bedürfnisse hierzulande auf sich hat. Er erfährt nicht, dass er sich nicht um Bedürfnisse, um seine Pullover kümmern kann, sondern erfährt, dass er das nur darf unter der Bedingung, dass er dem Rechtsverhältnis namens Privateigentum Respekt zollt und damit dem Interesse der Person des anderen Privateigentümers, des wahren Verkäufers. Er erfährt also exemplarisch, dass hierzulande jedes Lebensmittel und jedes Mittel zur Herstellung von Lebensmitteln als Privateigentum existiert, an das er nicht herankommt, wenn er nicht seinerseits mit einem Privateigentum, wir wissen, dass es sich um Geld handeln muss, die rechtlich erlaubten Interessen der warenverkaufenden Privateigentümer bedient und dann sein frei gewähltes Interesse an Pullover oder was auch immer realisiert. Das ist der Respekt, den er dem anderen Privateigentümer zollen muss. Und ohne diesen Respekt, also mit Nehmen, Klauen, Rauben, Plündern, würde er sich an der Freiheitslizenz des anderen Eigentümers, des Warenverkäufers, vergehen. Aber nicht nur an der. Zugleich lässt er es damit an Respekt auch gegenüber dem staatlichen Lizenzgeber fehlen, der nun ganz als Schützer des Rechts des Privateigentums agiert. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Was das faktisch heißt, weiß jeder, der schon gegen verstoßen hat. Damit ist der Zweck ermittelt, den der Staat mit dieser elementaren Freiheitslizenz verfolgt. Er sagt damit, bitteschön, verhaltet euch bei der freien Bestimmung eurer Interessen, respektiert euch, behandelt euch bei der erlaubten freien Wahl eurer Wünsche als Privateigentümer wechselseitig. Als Privateigentümer, als die ich euch bestimmt habe. Das ist nämlich eure erste und grundlegendste ökonomische Existenzform. Als Dürfer und Müsser, das heißt als Rechtspersonen, seid ihr in erster Linie nichts als Privateigentümer. Ganz egal, um welches Privateigentum es sich bei euch jeweils dreht. Meine Erlaubnis, dass sich hierzulande jedermann um sich selbst kümmern darf, sein Glück machen darf, wird nicht zurückgenommen, sondern schließt was ein. Sondern schließt ein, dass dabei jedermann als Privateigentümer agiert und daraus seinen Nutzen ziehen darf, wie gesagt, egal woraus sein Privateigentum besteht. Natürlich ist dies er darf jetzt insofern gemogelt, als niemand hierzulande das Privateigentum als Bezugspunkt seines gesamten Lebens ablehnen kann. Seine Interessen darf er verfolgen, nur wenn er. Diese Bedingung ist übrigens im Unterschied zu anderen Freiheitsregeln des Grundgesetzes nicht abzulehnen. Was anderes, die Wahlfreiheit, kann man ablehnen. Die Glaubensfreiheit kann man ablehnen. Man kann auch sagen, ich bin Atheist und ähnliches mehr. Aber diese Freiheit, die Bedingung der Freiheit kann niemand ablehnen. Diese Freiheitslizenz enthält die Pflicht, sich der Ökonomie, und zwar der ganzen Ökonomie des Privateigentums, zu unterwerfen. Das heißt aber nichts anderes, als dass jeder Bedürftige, jeder, den es zu einem anderen Gebrauchswert zieht, von diesem Mittel seiner Bedürfnisbefriedigung durch das Rechtsinstitut des staatlich geschützten Privateigentums erst einmal ausgeschlossen ist. Das gilt für jeden Bedarf. Das gilt für den Bedarf nach Pullovern, für den Bedarf nach Essen und Trinken, aber auch für den Bedarf nach Produktionsmitteln und Rohstoffen. Da hilft übrigens auch die Beteuerung nichts, dass man ja als Benutzer von irgendwelchen Geräten, irgendwelchen Dingen am eingerichteten Eigentumsverhältnis gar nichts rütteln möchte, wenn man den Pullover überzieht. Dass also der Pullover ruhig Herrn Karstadt oder Frau H&M weiter gehören könne, Hauptsache, er würde mich kleiden und wärmen. Das reicht nicht. An dem harten, dem Kapitalismus als bleibende Bestimmung des Privateigentums eingerichteten Gegensatz zwischen Eigentum und Bedürfnis, Gegensatz zwischen Eigentum und Bedürfnis, kommt niemand als Bedingung bei der Verfolgung seiner Interessen vorbei. Und dieser Gegensatz zwischen Eigentum und Bedürfnis äußert sich als Gegensatz genau als die Kollision zwischen den Eigentümern, von denen in Artikel 2 die Rede ist und von der er sagt, Grenze der Freiheit ist die Freiheit des anderen. Denn wie geht es bei diesem ersten elementaren ökonomischen Akt, sich auf Waren eines anderen Eigentümers zu beziehen, zu? Welches Interesse ist da eigentlich am Werk? Dass man nur das Interesse betrachtet. Da verhält es sich so, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ist aber sachlich korrekt, dass niemand mit seinem Geld den festgelegten Preis der Ware bezahlen will und dass auch kein Verkäufer für seine Ware nur das haben will, was das Preisschild zeigt. Unter der Bedingung, dass die Aneignung von Lebensmitteln als Ware nur über Geld geht, verhält es sich doch so, dass der Verkäufer für sein Eigentum möglichst viel Geld haben will und dass der Käufer für sein Geld Eigentum möglichst viel Ware haben will. Der eine möglichst viel Geld für die Ware und der andere möglichst viel Ware für sein Geld. Das schließt sich aber ganz elementar aus. Übrigens macht das jeder sich auch nochmal klar, wenn er das Feilschen anfängt im Laden. Dieses Verhältnis als Interessengegensatz in jedem Warenkauf, in jedem Warentausch, schließt sich ganz elementar aus, weswegen dieser Verkehr zwischen den Verkäufern und Käufern auch immer in einem staatlich fixierten Vertrag festgelegt wird. Dieser staatliche Vertrag bindet das Interesse beider an das Rechtsinstitut des Privateigentums. Dann ist möglichst viel Ware fürs Geld und möglichst viel Geld für die Ware nicht mehr drin auf der Grundlage so eines Vertrages. Dann ist es nur drin, dass der Preis zu zahlen ist für die Ware, so wie sie ausgepreist ist. Und dann wird auch nur die Ware geliefert, die ausgepreist ist.